SWR 2 Tandem.
Guten Abend, ich bin Viktoria Merkulova. Wie viele Filme und Serien haben Sie in den letzten Wochen eigentlich geschaut? Wegen der Corona-Krise hatten wir jetzt ein bisschen mehr Zeit dafür. Und noch eine andere Frage, wie viele Filme und Serien, die Sie gesehen haben, hatten Intimszenen? Sie merken, doch vielleicht mehr als Ihnen manchmal lieb ist. Mein Gast heute ist Julia Effert. Sie ist die erste Intimitätskoordinatorin im Film, Fernsehen und Theater in Deutschland. Das heißt, sie kümmert sich darum, dass sich Schauspielerinnen und Schauspieler bei eben diesen Intimszenen wohlfühlen. Guten Abend, Julia.
Guten Abend, Viktoria. Ich freue mich, bei Ihnen in der Sendung zu sein.
Ganz zu Anfang, weil der Job ja noch so frisch ist. Was sind die wichtigsten Aufgaben einer Intimitätskoordinatorin?
Eine Intimitätskoordinatorin sorgt für klare und transparente Kommunikation zwischen allen Beteiligten, die eine solche intime Szene umsetzen. Wir sorgen für einen professionellen Arbeitsprozess, eine professionelle Struktur, die erlaubt es, den Schauspielern in intime körperliche Berührungen einzuwilligen, ihr Einverständnis zu geben, das, was man im Englischen Consent nennt. Und in einem dritten Schritt choreografieren wir die intimen Inhalte, die nachher gedreht werden, klar und so, dass die Schauspieler in ihrem privaten Körper geschützt sind und ihr schauspielerisches Handwerk auf die Rolle, auf die Figur anwenden können und die Figur bedienen, die Geschichte bedienen und vor allem diese intime Choreografie, die wir erarbeiten, Take für Take nachher beim Dreh wiederholen können.
Es klingt auf jeden Fall sehr komplex und diese transparente Kommunikation, das bedeutet einfach ehrlich miteinander sprechen, oder?
Genau. Und da fängt oftmals die Problematik schon an. Das heißt, meine Arbeit beginnt auch schon weit vor dem Dreh. Ich komme in der Regel in der Vorproduktion an Bord und führe da auch die ersten Gespräche. Das heißt, bei solchen Intimszenen, das fängt damit an, dass die im Drehbuch oftmals nicht so wirklich ausgeschrieben sind. Da steht dann, er geht auf sie zu, sie küssen sich, sie ziehen sich aus, sie schlafen miteinander. Das ist wenig spezifisch und die Story wird da nicht wirklich dargestellt. Ich spreche mit dem Regisseur als erstes. Ich muss wissen, was ist seine künstlerische Vision? Wie kann ich ihn dabei unterstützen, die Geschichte zu erzählen, die er erzählen will? Ich spreche mit den Schauspielern. Ich muss wissen, wo sind ihre körperlichen Grenzen? Wo haben sie Sorgen? Was wollen sie, dass von ihnen auch zu sehen ist später auf der Leinwand? Wie viel Nacktheit möchten sie zeigen? Diese Grenzen gilt es im Vorfeld klar abzustecken und wirklich offen und auch erwachsen über solche Inhalte zu kommunizieren.
Was ist eigentlich Ihr Lieblingsfilm, in dem eine Intimszene auch besonders gut gelungen ist?
Ganz spontan fällt mir tatsächlich ein etwas älterer Film ein aus den, ich meine, es waren schon die frühen 80er. Der Film heißt Wenn der Postmann zweimal klingelt. Das ist ein Remake eines viel älteren Films mit Jessica Lange und Jack Nicholson. Den finde ich deswegen spannend, weil es dort eine sehr heiße Liebesszene gibt. Und bei dieser Szene hält sich seit vielen Jahren der Mythos, dass die Schauspieler das damals, ja, das muss echt gewesen sein, weil die Szene so überzeugend ist. Und witzigerweise habe ich dann durch Recherche irgendwann mal herausgefunden, dass genau das Gegenteil der Fall war. Dass damals also die beiden Schauspieler diese Szene wirklich bis ins Detail minutiös geprobt hatten mit dem Regisseur, dass da jede Handbewegung genau festgelegt war und dass dann das, was wir als Zuschauer nachher als so unglaublich überzeugend erleben, dass das wirklich das Resultat perfekter filmischer Illusion war. Deswegen möchte ich den Film gerne hier anbringen.
Sie hören SWR 2 Tandem. Heute bei mir zu Gast Julia Efferts. Julia, Sie sind nicht nur die erste Intimitätskoordinatorin in Deutschland, die Sexszenen choreografiert, Sie sind auch Synchronsprecherin und Schauspielerin. Können Sie sich eigentlich an Ihren allerersten Filmkurs erinnern?
Ach, naja, ja, tatsächlich. Das war mein erster Job im deutschen Fernsehen. Ich bin ja in England, habe ich ja meine Ausbildung gemacht und habe lange dort gearbeitet, auch im Theater. Und mein erster Theaterkurs war tatsächlich auch in England. Das war ganz spannend, sehr respektvoll und sehr schön. Und dann kam ich nach Deutschland und gleich meine erste TV-Rolle war ein sehr schöner TV-Film. Und da hatte ich einen Filmehemann. Und das ist so ein bisschen der Klassiker, das kennen viele Schauspielkollegen. Man trifft dann oftmals seinen Filmpartner, also den Liebhaber oder den Ehemann, trifft man oftmals erst im Maskentrailer, also wenn das Make-up gemacht wird. Und dann trinkt man ein Käffchen zusammen und der andere ist ja auch total nett und man unterhält sich über das Wetter. Und dann geht es ans Set, ins Motiv und dann fängt man an zu drehen oder Fotos zu machen. In dem Fall war es unsere Hochzeit, also die Hochzeit zwischen mir und meinem Filmehemann. Und der war nett, der Kollege, kein Thema. Aber auf einmal heißt es dann, okay, jetzt küsst ihr euch noch. Und dann ist man so ein bisschen, wie man guckt sich von außen zu, wie man dann auf einmal einen wildfremden Menschen, der auf einmal ganz nah an einem dran ist. Und bei mir im Kopf liefen zwei Filme ab. Der eine Film war, hey, du, das ist jetzt dein Job, du bist die Rolle, du bist die Ehefrau, das ist dein Ehemann, alles schicki, alles gut. Und der andere Film im Kopf war auch gleichzeitig ich in meinem privaten Körper, der dann sagte, Moment mal, aber im Grunde, das ist jetzt hier ein wildfremder Mensch. Also das kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein 100-Meter-Sprint und sie sind im Startblock und sie machen einen Kaltstart. Also das heißt, man ist nicht aufgewärmt, man hat, man weiß gar nicht, wo man da jetzt eigentlich hinsprinten muss. Und vor allem, man ist überhaupt nicht, also das ist einfach nicht gut gearbeitet. Und das war eine ganz komische Erfahrung. Es war jetzt im Rückblick nicht schlimm. Wie gesagt, der Kollege war ja nett.
Und wie alt
und
waren
trotzdem,
Sie da?
Da war ich so Ende 20. Und es war jetzt auch nicht schlimm. Aber woran ich mich tatsächlich erinnere, ist eine meiner frühen Synchronisationsszenen. Da war ich so 14, 15. Ich habe als Kind schon angefangen. Und da musste ich als Jugendliche eine Masturbationsszene ins Deutsche synchronisieren. Also letztlich die Töne, die Laute, die dann die Figur im Film machte. Und die Figur im Film war etwas älter. Also die Schauspielerin, die ich synchronisierte, war deutlich älter. Und ich erinnere mich, dass ich damals als junger Mensch, also das war sehr komisch. Ich wurde ganz komisch in meinem privaten Ich, in meinem privaten Körper berührt. Und auf einmal hat man das Gefühl, man gibt etwas aus seiner persönlichen Sexualität preis. Das ist auch was viele Schauspieler oftmals auch erzählen in ihren Geschichten, dass sie das Gefühl haben, wenn sie jetzt so eine Szene spielen, sei es, ob man sie nur synchronisiert oder ob man sie spielt, dass da irgendwie so das Gefühl im Raum steht, okay, denken jetzt alle, dass ich das auch im Privaten so machen würde? Dass ich mich im Privaten so, dass ich beispielsweise im Privaten so...
Das ist unfassbar intim.
Es ist sehr intim und diese Trennlinie, die müssen wir, und das ist eben auch Teil meiner Arbeit jetzt mit Intimitätskoordination, diese Trennlinie zwischen dem privaten, persönlichen, intimen Körper des Schauspielers, dass das geschützt ist und dass das am Set oder wo auch immer im Studio, das hat da nichts zu suchen.
Und Sie haben ja lange Film und Theater gemacht. Letztes Jahr haben Sie dann einen etwas anderen Weg eingeschlagen. Sie haben in London eine Ausbildung eben als Intimacy Coordinator absolviert mit Ita O'Brien, diese führende Intimitätskoordinatorin. Wie kamen Sie drauf, überhaupt Intimitätskoordinatorin zu werden?
Also ich bin nach wie vor Schauspielerin. Also ich sage immer, wenn man mich fragt, was machst du beruflich, sage ich immer, ich bin Geschichtenerzählerin, ich bin Storyteller. Und dieses Geschichtenerzählen, da fließen so viele verschiedene Berufe mit rein. Das Schauspiel ist einer dieser Geschichtenerzählerberufe. Und Intimitätskoordinatorin ist letztlich auch, das hat auch was damit zu tun, wie können wir eine intime Geschichte gut erzählen, sicher erzählen und gut erzählen. Mein Weg war, dass ich als Schauspielerin jedes Jahr zum Filmfestival in Cannes fahre. Und vor 2 Jahren, 2018, traf ich dort eben Ita O'Brien, die eine der führenden Pionierinnen auf diesem Gebiet ist. Harvey Weinstein war 2018 in aller Munde, Time's Up, MeToo-Bewegung. Wir haben alle diskutiert, wie können wir das System dahingehend verändern, dass solche Machtübergriffe nicht mehr passieren können. Ita stellte damals ihre Intimitätsrichtlinien vor, die sie erarbeitet hatte, diese Intimacy Guidelines, wie sie nennt. Ich las die. Und das war ein absoluter Lichtblitzmoment, in dem ich dann sofort erstens mich fragte, ja, Moment mal, warum gibt's das denn noch nicht? Denn für Kämpfe gibt's Kampfchoreografen, für Tänze gibt's Tanzchoreografen. Solche körperlichen Szenen werden immer von Experten begleitet und choreografiert. Warum nicht auch bei intimen Szenen? Und ich war natürlich sofort fasziniert von dem Thema. Und gleichzeitig wollte ich das eben als Schauspielerin lernen. Wie kann ich meinen privaten Körper schützen und gleichzeitig die Story bedienen? Und je mehr ich darüber erfuhr, desto spannender fand ich das Thema und desto größer wurde dann auch in mir der Wunsch, diese Fürsorge meinen Schauspielkollegen am Set anbieten zu können, die ich mir selber auch wünschen würde, wenn ich so eine Szene drehen müsste.
Ja.
Und da kam das dann, dass ich dann diese Ausbildung gemacht habe, genau.
Und jetzt haben Sie auch im Februar einige Hochschulabsolventen schon unterstützt bei Ihrer Arbeit, bei Intimszenen. Welche Reaktionen kamen jetzt von Ihnen? Also Sie haben das ja aus erster Hand erfahren, wie das doch für junge Menschen auch ist, so eine Unterstützung zu bekommen?
Große Freude, große Erleichterung. Es waren tolle Erfahrungen. Man merkt, dass es doch vielen schwerfällt, erstmal über solche Inhalte zu sprechen. Denn an den Filmhochschulen wird das ja nicht gelehrt. Wie inszeniere ich solche Liebesszenen oder was muss ich beachten? Ne? Welche Sicherheitsvorkehrungen muss ich treffen, damit die Schauspieler safe sind und ihre Rolle da gut bedienen können? Mhm. Und dieser Shift im Denken, dass intime Szenen zu choreografierende Szenen sind, wie Kämpfe, wie Tänze, das ist gerade der Kulturwandel, der gerade im Werden ist. Und das ist total spannend, da das zu begleiten. Und die Regisseure waren sehr dankbar. Und das Endresultat, ich glaube, diese Produktionen sind aktuell im Schnitt. Das aber, was ich am Monitor gesehen habe, sah super aus und die Schauspieler waren auch sehr happy.
Julia Effertz ist bei mir heute zu Gast bei SWR 2 Tandem und wir haben vorhin schon über die MeToo-Debatte ganz kurz gesprochen. Die ging 2017 los. Viele Hollywood-Schauspielerinnen wie Angelina Jolie oder Salma Hayek, die beschuldigen damals den Ex-Filmproduzenten Harvey Weinstein, sie sexuell belästigt und vergewaltigt zu haben. Im Prozess gegen Weinstein wurden zwei Fälle verhandelt. Julia, wie überrascht waren Sie damals eigentlich über diese Anschuldigungen?
Sag mal so, es war ein totaler Schock und überrascht. Ich war jetzt mit ihm, mit der Person selber nicht so vertraut, aber sag mal so, dass er jetzt kein sympathischer Mensch war, das war ja schon immer so ein bisschen bekannt. Und letztlich, wenn man sich das dann durchliest, was sich da wohl zugetragen hat, dann muss man sagen, um Gottes Willen, ja. Und wenn man sich dann rückblickend vor allem bestimmte Sachen nochmal anschaut, dann sieht man, dass da, dann wird vieles klar. Ne? Und meine große Hoffnung ist, dass dadurch jetzt wirklich auch ein Kulturwandel stattfindet, der eben sowas in Zukunft unmöglich macht, solche Missbrauchsfälle und Machtübergriffe.
Aber waren Sie eher überrascht, dass Frauen so mutig waren zu sprechen oder waren Sie eher darüber überrascht, was eigentlich in der Filmbranche passiert?
Ich habe mich gefreut und ich war voller Bewunderung, dass so viele Frauen sich getraut haben zu sprechen und es auch offen zu sagen. Denn das ist sehr schwierig. Und nicht überrascht bin ich über das System, denn es ist einfach so. Die Filmbranche ist ein ganz spannendes System, ehrlich gesagt. Denn nach außen hin wirkt alles sehr glamourös und es wirkt sehr entspannend. Also die Filmbranche ist in der Regel eine Dudes-Kultur. Alles ist sehr, es wirkt sehr locker. Gleichzeitig kann man für die Film- und Fernsehbranche sagen, dass sie von sehr starken Hierarchiegefällen durchzogen ist. Das ist einfach so. Das hat man auch mal festgestellt. Denn ich glaube, es gab da eine schwedische Studie, wo das auch mal gesagt wurde. Also das ist wirklich sehr auffällig, dass da so eine Art Kontrast herrscht zwischen dem oberflächlichen Entspanntsein und gleichzeitig aber sehr starke Hierarchie und Machtgefälle. Mhm. Das zeigt sich auch in der Position des Schauspielers. Und die muss man auch verstehen, um auch zu sehen, warum Intimitätskoordination so wichtig ist. Schauspieler sind ja im Grunde Freiberufler und sie sind projektbezogen beschäftigt. Für ein paar Drehtage und zwischen jedem Job sind Schauspieler ständig in einer Bewerbungssituation. Nach jedem Projekt müssen sie sich erneut bewerben, sie müssen in die Akquise gehen, neue Rollen an Land ziehen. Und das ist natürlich eine sehr verletzliche Position, in der man sich da befindet, denn man ist davon abhängig, dass man besetzt wird. Und die Branche ist hart, die Konkurrenzsituation zwischen Schauspielern ist enorm. Hier in Deutschland ist es ähnlich wie in Amerika, das Gros der Schauspieler hierzulande kann nicht von ihrer Tätigkeit alleine leben. Und das heißt, wenn man als Schauspieler dann auch einen Job bekommt, ist man auch erstmal sehr dankbar, überhaupt drehen zu dürfen, am Set zu sein. Und das Set ist sehr straff durchgetaktet. Das heißt, als Schauspieler möchte man seinen Job gut machen. Da fällt es einem Schauspieler nicht leicht, auch mal Nein zu sagen und die eigenen Grenzen aufzuzeigen. Und das ist auch so ein bisschen der Kern der Problematik.
Da frage ich mich aber, wo eigentlich dieser Machtmissbrauch dann beginnt.
Das ist eine gute Frage. Ich wünschte, ich hätte die Antwort. Also ja, es ist eine Mischung sicherlich. Es ist eine Mischung aus dem System selber, aus auch den Funktionen. Ich kann da auch nur mutmaßen, ganz ehrlich.
Aber ja, es gibt ja immer noch, das sagen Sie ja auch selbst, dieses Produzenten-Regisseur-Machtgehabe am Set. Und dabei denke ich mir, gut, wenn wir jetzt Schauspielerinnen und Schauspieler nicht hätten, die ja vor der Kamera stehen, die immer quasi im Rampenlicht auch stehen, wenn Premieren dann auch vorgeführt werden und so weiter. Also gäbe es diese Schauspielerinnen und Schauspieler nicht, gäbe es ja keinen Film. Warum gibt es so viele Missverständnisse am Set?
Also erstmal, man muss, wie gesagt, immer sagen, das, was wir sehen auf dem roten Teppich, also so die Stars, ist ja nur ein ganz verschwindend geringer Prozentsatz der Schauspieler. Wie ich gerade eben schon gesagt hatte, das Gros der Schauspieler, also da können wir gut von 2/3, wenn nicht 3/4 der Schauspieler ausgehen, können ja nicht von, die haben eine Handvoll Drehtage im Jahr. Und dann kommt dazu die Ausbildung, die Schauspielausbildung ist so, dass das Schauspielern wirklich beigebracht wird, Ja zu sagen. Also das ist, was eigentlich etwas Schönes ist, denn dieser, ich sag mal, dieser kreative Drive, dieses sich, dieses Offensein, was Schauspieler haben, diese große Sensibilität und dieses Ja-Sagen zur Geschichte, zur Figur, zum Erzählen und Ausdrücken wollen, das ist im Grunde was total Positives. Aber das trifft dann auf ein sehr, sehr straffe Machtgefüge, auf eine sehr schwierige berufliche Situation, mit sehr vielen Härten, sehr viel Ablehnung. Also die meisten Schauspieler hören eigentlich fast immer Neins. Man ist ständig in der Bewerbungssituation.
Was sind denn dann die Folgen für die Künstler und Künstlerinnen?
Es passieren Dinge, es passieren sicherlich auch Grenzüberschreitungen, über die bisher noch nicht gesprochen wurde. Also ich persönlich kenne natürlich auch viele Geschichten von Kollegen, die dann natürlich im Privaten erzählt werden, aber die man jetzt nicht öffentlich irgendwie machen würde, weil man sich natürlich auch nicht die Karriere irgendwie verbauen möchte. Es wäre natürlich spannend, da auch mal Zahlen zu haben. Also ich glaube, es gibt da jetzt auch keine Studien drüber oder wirklich auch Zahlen, dass wir da mal was konkret in der Hand hätten. Aber es gibt es. Also ich kann zum Beispiel auch nur auf die Themis-Vertrauensstelle zum Beispiel verweisen. Es gibt hier in Berlin gibt es eine überbetriebliche Beschwerdestelle bei sexuellen Übergriffen, für die Film- und Fernseh-, für die Kreativbranche. Und da kann man sich melden, wenn also etwas passiert ist, eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Mhm. Anonym natürlich, streng vertraulich. Da sitzen Psychologen, da sitzen Rechtsanwälte, die beraten können. Und da haben wir so, da habe ich jetzt erste Zahlen auch mal gehört, es ist schon relativ eine hohe Zahl an Menschen, Männer wie Frauen, die sich dort melden. Allerdings, was von Themis auch betont wird, die Zahl derer, die sich dann nach der erstmaligen Beratung dann dazu entscheiden, rechtliche Schritte einzuleiten gegen den Arbeitgeber, die ist tatsächlich frappierend gering. Und das sagt auch einiges aus.
Und das ist wahrscheinlich auch ein Teil, der sich geändert hat jetzt seit der MeToo-Debatte, dass es sowas gibt überhaupt, oder? Sowas gab es ja vorher.
Ja, natürlich. Die Themis-Beschwerdestelle wurde tatsächlich als Reaktion auch auf die Vorfälle um Weinstein und auch auf die Debatte, die sich auch in Deutschland abgezeichnet hat, wurde die dann etabliert. Und die wird auch von allen großen, von allen großen Sendern, von den Brancheninstitutionen und vom BKM wird die auch getragen, genau.
Okay. Und was hat sich sonst noch geändert, vielleicht im Umgang untereinander seit der MeToo-Debatte in der Film- und Theaterbranche? Wie geht man jetzt am Set miteinander um?
Fragen Sie jetzt für das englischsprachige Ausland oder für Deutschland?
Ich würde in Deutschland bleiben.
Genau, weil das muss man tatsächlich unterscheiden. Ja. Ich sage immer, die MeToo-Debatte hat tatsächlich im englischsprachigen Ausland eine ganze Menge verändert. Also sei es, dass die Gewerkschaften zum Beispiel jetzt auch Richtlinien erlassen und sich da die Produktion jetzt mittlerweile auch absichern wollen, natürlich gegen Klagen, das ist auch ganz klar. Hier in Deutschland ist es so, ich würde sagen, wir stehen noch etwas am Anfang der Debatte. Wir haben schon angefangen, darüber zu reden, das ist auch gut so. Ich glaube, auch betroffene Schauspielerinnen und Schauspieler trauen sich noch nicht zu sprechen. Ich glaube, die Debatte steht aus meiner Sicht noch ein bisschen am Anfang. Also so richtig, so wie jetzt in Amerika die Debatte geführt wurde, wurde sie meines Erachtens hier in Deutschland noch nicht geführt.
Mhm. Julia Effertz ist Intimitätskoordinatorin, Drehbuchautorin und heute mein Gast bei SWR 2 Tandem. Und jetzt hören wir einen Song, den Sie vielleicht in einer Serie auch gehört haben. Reason or Rhyme von Brian Ferry gehört zum Soundtrack für die Serie Babylon Berlin. Haben Sie die ersten Staffeln gesehen, Julia?
Nein, tatsächlich noch nicht, aber steht auf meiner Liste.
Seit MeToo ist der Job als Intimitätskoordinator im Film, Fernsehen und Theater wichtiger denn je. Das haben Sie ja auch erkannt, Julia. Ich möchte mal gern wissen, wie sieht überhaupt so ein Drehtag aus in Ihrem Leben als Intimitätskoordinatorin? Wie geht's los? Was passiert als erstes, wenn Sie ans Set kommen?
Ja, der Drehtag, das hatte ich auch gerade eben schon
Ja.
gesagt. Also meine eigentliche, der Hauptteil der Arbeit findet noch vor dem Drehtag statt. Das heißt, diese klare Kommunikation, die ich mit allen Beteiligten führe, das machen wir im Vorfeld. Im
Alle
Vorfeld
Beteiligte
machen wir
heißt
auch.
Regisseure, Produzenten,
Genau.
Schauspieler und Schauspielerinnen.
Genau, dazu gehört genau die Produktion, die mich beauftragt, dann der Regisseur für seine künstlerische Vision. Wie kann ich ihn dabei unterstützen? Die Schauspieler, wo sind ihre Grenzen? Wo sind ihre Ja's? Womit können wir arbeiten? Ich spreche mit dem Kostüm, falls wir bestimmte Genitalbedeckungen brauchen. Ich spreche auch mit der Regieassistenz, also mit den Personen, die am Tag des Drehs quasi das Set in der Hand haben. Und wir sprechen über das geschlossene Set, weil bei solchen Szenen, wir in der Regel mit einem geschlossenen Set drehen. Das heißt, es ist eine minimale Crew nur präsent. Wir müssen bestimmte Vorkehrungen treffen, damit die Schauspieler einfach nicht so exponiert sind in der Szene. Dann brauche ich eine Probe mit Regie und Schauspiel. Das ist auch im Vorfeld des Drehs. Das ist wie bei einem Stunt, wie bei einem Kampf, wie bei einem Tanz. Da hat man auch im Vorfeld Zeit, dass man eben die Schritte, die Kampfbewegung, dass man das choreografiert. Dass die Schauspieler wissen, wie sie sich bewegen. Wir analysieren die Szene, wir gehen durch die Szene durch. Das heißt, die Schauspieler, wenn sie ans Set kommen, wissen genau, was sie, welche Bewegungen, was sie da erzählen in jedem Moment, wenn gedreht wird. Wenn
Und
wir dann ans Set kommen,
ja. Ja, reden Sie ruhig weiter. Es ist interessant.
Genau. Das heißt, wir formen die Szene körperlich aus. Die Schauspieler finden also eine körperliche Form dieser intimen Szene und natürlich auch einen emotionalen Ausdruck für ihre Figuren. Und wenn sie ans Set dann kommen, wenn wir das dann drehen, dann haben die Schauspieler das so perfekt einstudiert, dass sie das abrufen können, dass es fantastisch aussehen, dass sie vor allem die Choreografie, die Szene, Take für Take wiederholen können. Da freut sich dann die Continuity, da freuen sich die Editoren, die nachher das Material schneiden. Wenn ich dann am Set bin, dann bin ich in der Regel, stehe ich am Regiemonitor, das heißt, ich bin in der Regel beim Regisseur, wenn wir dann drehen und achte mit darauf, dass alles so umgesetzt wird, wie sich der Regisseur das vorstellt, dass wir nicht aus Versehen vielleicht auch in einer Einstellung auf einmal irgendwie eine Genitalbedeckung sehen oder dass wir eventuell aus Versehen mehr zeigen als das, was von den Schauspielern abgemacht wurde, an
Ja.
Nacktheit beispielsweise, das ist auch sehr wichtig. Ich mache immer einen Sicherheitscheck mit den Schauspielern vorm Dreh und wir achten darauf, dass das geschlossene Set ausgerufen wird, dass also wirklich alle auch weg aus dem Motiv sind, die da nicht hingehören.
Ich denke jetzt gerade auch an diesen Satz, den Sie auch schon ein paar Mal in diesem Gespräch gesagt haben. Sie vergleichen Intimszenen oft mit Kampfszenen. Kämpfen Schauspieler mit Sexszenen wirklich? Also gibt es überhaupt welche, die das total gerne machen?
Ach, das ist jetzt ein schöner Vergleich. Also ja, denn also Kampfszenen zum einen, also Sexszenen findet, glaube ich, kein Schauspieler gut. Sie sind furchtbar surreal, denn da kommt wirklich der private, der intime Körper mit ins Spiel und das ist eine unglaubliche Verletzlichkeit. Deswegen sage ich auch immer gerne, dass das Verletzungsrisiko bei intimen Szenen höher ist als bei einer Kampfszene. Bei einer Kampfszene kann sich der Schauspieler körperlich verletzen, vielleicht bricht er sich das Bein, dann ist der Dreh vorbei. Also die Produktionen wissen das auch und deswegen haben wir ja auch Kampfchoreografen und Stuntkoordinatoren, die das absichern. Bei intimen Szenen ist die Verletzungsgefahr, die kann körperlich auch sein, sie ist aber vor allem psychologischer Art, emotionaler Art. Die Verletzungen sind intern, dass da Menschen in intimen Stellen berührt werden, wo sie nicht berührt werden wollen, dass Grenzen überschritten werden im intimen Bereich und der ist sehr verletzlich. Und das ist die Problematik.
Wenn ich Ihnen gerade so zuhöre, frage ich mich aber, sind Sexszenen überhaupt so notwendig für Filme? Könnte man sie oder viele nicht einfach rauslassen?
Ja, also ja und nein. Sexualität ist Teil unserer Menschlichkeit und Liebesszenen, Küsse, Umarmung, Geschlechtsverkehr, das ist alles Teil das, was wir sind. Und es war immer Teil unserer Geschichten und es wird auch immer Teil unserer Geschichten sein. Und das ist total okay. Das ist auch schön. Also wenn eine Szene gut geschrieben ist und wenn sie wirklich die Geschichte auch vorantreibt, weil darum geht es ja. wird hier eine Geschichte erzählt? Was erfahren wir hier über die Figuren? Da gibt es fantastische Szenen und die haben ihre Berechtigung im Drehbuch und beim Dreh, absolut. Gleichzeitig gibt es natürlich auch Szenen, die, naja, sagen wir mal so, die jetzt vielleicht nicht so eine Berechtigung haben und die da eigentlich dann auch nicht nötig sind. Klar, es gibt beides.
SWR 2 Tandem, heute mit Julia Efferts, Intimitätskoordinatorin und Schauspielerin. Schauspielerei, Film, Theater, allein wenn ich diese drei Wörter ausspreche, denke ich an den roten Teppich, an Maskenräume mit Schminkspiegel. Ich denke daran, mit wie viel Leidenschaft Schauspielerinnen und Schauspieler diesen Job machen. Aber irgendwie ist das auch sehr oberflächlich, ist mir auch klar. Das Leben von diesen Stars ist wahrscheinlich nicht immer so glänzend, Stichwort finanzielle Lage. Und vor allem jetzt in Corona-Zeiten stelle ich es mir ganz schwierig vor. Wie hart trifft denn diese Krise gerade Schauspieler und Schauspielerinnen?
Naja, sehr, sehr hart, denn es seit dem Kontaktverbot, seit diesem Lockdown, Corona-Lockdown, wurden ja auch alle Produktionen eingestellt. Ne? Also Theaterproduktionen, Film, Fernsehproduktionen. Das heißt, es wurde nichts gedreht und vielen, vielen Schauspielern sind ja wirklich von heute auf morgen dann auch die Einnahmen weggebrochen. Und was ganz interessant ist zu wissen, vielleicht auch für Ihre Hörer, ist, was viele gar nicht denken. Schauspieler, das habe ich ja schon erzählt, sind im Grunde freiberuflich. Mhm. Das heißt, sie müssen ja ständig von Job zu Job auf Akquise gehen und sich bewerben und vorsprechen und so weiter. Aber sie sind tatsächlich auf Lohnsteuerkarte angestellt. Das heißt, sie sind abhängig beschäftigt und weil sie weisungsgebunden sind durch den Regisseur. Also es halt, man sagt, dass der Schauspieler eben das ausführt, was der Regisseur ihm sagt. Das stimmt natürlich nicht so ganz. Es ist ja immer ein Teamarbeit und der Schauspieler ist schon künstlerisch autonom. Und im Grunde ist das Leben als Schauspieler ein freiberufliches Leben. Aber steuerrechtlich ist man eben auf Lohnsteuerkarte angestellt. Und dann war es ganz interessant zu sehen, dass diese Corona-Soforthilfen für Solounternehmer und für Selbstständige, dass das für die Schauspieler gar nicht in Frage kam.
Das heißt, dass
die vielen durch das Raster durch, weil und Kurzarbeit ist eben auch oftmals auch keine Option. Also die Schauspieler sind mal, es ist eine relativ kleine Gruppe in Deutschland, wir gehen so von 15.000 bis 20.000 Berufsschauspielern aus und trotzdem, die fielen so durch alle Raster durch am Anfang, das war sehr ernüchternd, ja.
Die Leinwände im Kino sind gerade schwarz, ich weiß nicht, kriegen Sie diese Angst von den Leinwandproduzenten, Regisseuren mit, weil Sie jetzt gerade nicht so wirklich wissen, wie es bei denen weitergeht?
Ja, natürlich. Also gut, ich bin jetzt nicht so ganz in dem Teil der Branche involviert. Aber klar, natürlich, alle machen sich Sorgen und es wird viel darüber gesprochen, wie geht's weiter. Es muss irgendwann weitergehen. Soweit ich weiß, fangen jetzt so langsam, vorsichtig die ersten Dreharbeiten wieder an. Mhm. Mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen natürlich, ne? Mit entsprechenden Covid-19-Tests und Sicherheitsabstand und man versucht, glaube ich, jetzt sich langsam wieder in die Dreharbeiten einzufinden.
Ja, da stell ich mir natürlich auch die Frage, wenn Schauspieler tatsächlich in dieser finanziellen Lage sehr schlecht aufgestellt sind, wie viel verdient überhaupt durchschnittlich ein Schauspieler in einem Film? Kann man das pauschal sagen?
Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt durch die Schauspielgewerkschaft hier in Deutschland bestimmte Gagenuntergrenzen, die gezogen werden. Ich glaube, aktuell liegen sie so um die 800 Euro pro Drehtag. Das kann man aber, wie gesagt, das ist für jeden Schauspieler anders. Das gibt ja den gewissen Marktwert auch. Also sehr bekannte Schauspieler sind natürlich in der Lage, ein höheres Honorar zu verlangen. Das ist wirklich individuell ganz verschieden. Und dann, ja,
also das ist. Und wahrscheinlich gibt es auch noch diesen Unterschied Serien, Filme oder Serien, die immer wieder gedreht werden. Mhm.
Ja, absolut. Es kommt auch immer aufs Budget an. Es kommt auf den Marktwert des Schauspielers an. Dann natürlich auf die Anzahl der Drehtage. Dann muss man gucken, wird pro Drehtag bezahlt oder ist es eher eine pauschale Gage für den gesamten Drehzeitraum. Das ist wirklich ganz unterschiedlich.
Aber 800 Euro am Tag pro Drehtag klingt für mich jetzt in meinen Ohren erstmal ganz gut. Wie viele Drehtage gibt es denn dann so im Jahr für einen Schauspieler?
Genau, das ist jetzt das K-Wert. also 800 ist eine quasi, das sagt man, ist eine Gage. Man sagt nicht Mindestgage, sondern Gagenuntergrenze für Berufsanfänger, also junge Schauspieler, die gerade von der Schauspielschule kommen. Sie müssen immer bedenken, 800 sind immer brutto, das ist ein Bruttobetrag. Davon auf Lohnsteuerkarte finden die entsprechenden Abzüge dann statt. Wenn ein Schauspieler eine Agentur hat, die ihn vertritt, eine Schauspielagentur, dann fällt nochmal die Agenturprovision auf die Bruttogage, die fällt an. Das heißt, die muss noch gezahlt werden. Und aktuell ist es auch so, dass Schauspieler in so einer Sondergruppe steuerrechtlich erfasst werden. Das nennt man unständig. Und dadurch haben sie sehr hohe steuerliche Abzüge. Das heißt, es kann sein, dass von einer 800 Bruttogage, nehmen wir mal das Beispiel, dass dann vielleicht unterm Strich auf dem Konto des Schauspielers so 200, 300 Euro landen. So. Okay. Und dann da müssen wir noch dranhängen, dass das ist ein Drehtag und wie ich gerade sagte, das Gros der Schauspieler können nicht von ihrem Job leben und die große Mehrheit hat so, ich würde sagen, vielleicht 5 Drehtage im Jahr, 5 bis 10 Drehtage.
Was wünschen Sie sich denn noch persönlich für die Film- und Theaterbranche für die nächste Zeit, für die nächsten Jahre?
Ja, mit Blick auf die Intimszenen wünsche ich mir 2 Dinge. Erstens wünsche ich mir, dass Intimitätskoordination und auch Arbeiten mit Intimszenen, dass das fester Bestandteil der Ausbildung hier in Deutschland wird. Das heißt, dass Schauspielschüler, Regieschüler, Produktionsschüler, dass die Studenten an den Filmhochschulen, an den Schauspielschulen das schon in der Ausbildung mitbekommen, wie arbeiten wir nach Best Practice mit solchen Inhalten. Der zweite Wunsch, den ich hätte, ich würde mir wünschen, dass wir innerhalb der nächsten 2 bis 3 Jahre, dass wir da verbindliche Branchenstandards einrichten können, dass also für alle Produktionen hier im deutschsprachigen Raum als Standard gilt, wenn intime Inhalte verhandelt werden, dann muss zwingend ein Intimitätskoordinator am Set sein, da müssen bestimmte Sicherheitsprotokolle befolgt werden, damit die Geschichte perfekt erzählt wird und die Schauspieler safe sind bei dem Dreh. Das wäre mein 2. Wunsch.
Julia Effertz war mein Gast heute bei SWR2 Tandem. Vielen Dank für dieses Gespräch und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche.
Das wünsche ich Ihnen auch.
Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer. Die Musik hat Bettina Stender ausgewählt, Technik Rudiat Hassel. Ich bin Viktoria Merkulova. Haben Sie noch einen schönen Abend.